Meine Mama hat in den vergangenen Jahren mehrere Fotoalben zusammengestellt von uns als Familie und von Freunden. Und da bin ich total dankbar für, denn wenn wir als Geschwister zusammenkommen, dann ist es so eine kleine, schöne Tradition, dass wir ab und zu diese Fotoalben durchblättern. Es sind diese ganz alten mit diesem schimmernden Papier dazwischen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Alte Fotos anschauen. Es ist oft schön. Es ist oft sehr lustig, sehr amüsant, wenn man sieht, was man früher für Frisuren getragen hat oder was für Klamotten man anhatte. Das ändert sich ja so über die Jahre. Aber manchmal ist es auch so, dass wir von unserer Vergangenheit eingeholt werden. Wir erinnern uns vielleicht an einen geliebten Menschen, wir haben es gerade gehört, der verstorben ist. Und da ist so ein aufsteigender Schmerz in uns. Oder wir sehen jemanden, zu dem wir keinen Kontakt mehr haben und wir wissen sofort ganz genau, wieso. Da ist etwas passiert und wir haben es nie ausgeräumt, wir haben es nie geklärt. Oder du blickst auf Aufnahmen und du erinnerst dich an eine unangenehme Situation. Du hast dich abgelenkt, es unterdrückt, sogar verdrängt. Ja, es kann Jahre zurückliegen und du merkst, na, irgendwie ist es nicht weg. Es ist nicht weg. Ganz plötzlich grüßt die Vergangenheit die Gegenwart. Und manchmal haben wir Angst. Ja, Angst, dass sie unsere Gegenwart und Zukunft bestimmt. Vielleicht glauben wir sogar der Lüge, dass unsere Vergangenheit uns für immer definieren wird. Dass die Schuld, der Schmerz, die Scham der Vergangenheit, ja, das, was in unserer Familie, in unseren Freundschaften oder in unserer Ehe passiert ist, was wir so richtig verbockt haben, uns für immer gefangen hält. Ja, bist auch du schon einmal von deiner Vergangenheit eingeholt worden? Genau diese Situation erlebte ein Jünger von Jesus. Sein Name ist Petrus. Der heutige Predigttext findet sich in Johannes 21, die Verse 15 bis 19. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Ansonsten wird es auch angebeamt und die liebe Caro wird uns den Abschnitt vorlesen.
Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Danke.
Ja, unser Abschnitt findet nach der Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung Jesu statt. Und kurz vor unserem Geschehen gehen 7 Jünger, angeführt von Petrus, fischen. Aber wie in Lukas 5, in einem sehr, sehr ähnlichen Setting, fangen die Jünger auch in dieser Nacht des Fischfangs nichts. Und Jesus tritt ins Geschehen ein, steht am Ufer und ruft den Jüngern zu: Werft das Netz auf der rechten Seite aus. Gesagt, getan, und die Jünger fangen sage und schreibe 153 Fische. Sie erkennen, dass es Jesus ist, der ihnen ein drittes Mal nach der Auferstehung erscheint. Und Petrus war anscheinend so begeistert, dass er aus dem Boot sprang und zu Jesus schwamm. Und dann in Johannes 21, Vers 9 lesen wir, wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Das erklärt das Frühstück aus Vers 15, das Caro gerade vorgelesen hat. Und interessanterweise kommt dieses Kohlenfeuer nur an einer einzigen anderen Stelle in der Bibel vor. Nämlich bei der dreifachen Verleugnung von Petrus in Johannes 18. Und ich denke, dass das hier kein Zufall ist. Petrus wird hier durch seinen Geruchssinn an sein Versagen erinnert, an sein Versagen in der Vergangenheit. Ja, Petrus hatte in der verhängnisvollen Nacht, als die Feinde von Jesus ihn festnahmen, seinen Herrn dreimal verleugnet. Und als Petrus das merkte, lesen wir sowohl in Lukas als auch im Matthäus-Evangelium, dass Petrus bitterlich zu weinen anfing. Ja, das war eine große Schuld, an der ein Mensch zerbrechen konnte. Und nun erlebte gerade er eine wunderbare Wendung in seinem Leben. Ausgerechnet mit ihm redete Jesus unter vier Augen und gab ihm einen großen Auftrag. Petrus darf neu anfangen. Und wie das geschieht, wollen wir uns nun genauer anschauen. Der Titel der Predigt lautet Nachfolge, die erneuert, und ist in drei Punkte gegliedert, die sich aus dem Text ergeben. Erstens das Fundament der Nachfolge, zweitens die Auswirkungen der Nachfolge und drittens das Ziel der Nachfolge. Also, das Frühstück ist beendet, Jesus und Petrus gehen auf einen Spaziergang und Jesus stellt ihnen drei Fragen, worauf Petrus dreimal antwortet und Jesus dreimal reagiert. Und hier in Johannes 21 führt Jesus Petrus in die Verantwortung. Und das ist durchaus schmerzhaft. In Vers 17 lesen wir, dass Petrus traurig wurde. Denn Jesus sagt hier nicht, alles ist gut, ich akzeptiere einfach alles, mach dir keine Sorgen, schwamm rüber. Dietrich Bonhoeffer würde dazu sicherlich sagen, das wäre billige Gnade. Und das Problem bei billiger Gnade ist, dass sie keinen Menschen nachhaltig verändert. Ja, erst wenn wir die Größe unserer Sünde verstehen, können wir auch die vergebene und alles überragende Liebe Gottes verstehen. Ja, erst dann bist du erstaunt, wie sehr Gott dich lieben kann. Er liebt uns trotz allem und so sehr, dass er uns heilen und ihm immer ähnlicher machen möchte. Genau das tut Jesus hier. Er öffnet die Wunde und geht in den Schmerz. Ich denke, dass Jesus hier sagt, schau und riech, was du getan hast. Benenne es beim Namen. Ja, wo verleugnete Petrus Jesus? Am Kohlenfeuer. Und Jesus führt ihn zu einem Kohlenfeuer. Wie oft verleugnete Petrus Jesus? Dreimal. Und dreimal stellt Jesus ihm die Frage, liebst du mich? Und nicht nur das. Als erstes fragt er, liebst du mich mehr als diese? Gemeint sind die anderen Jünger, die dabei waren. Denn Petrus' Worte in Markus 14 an Jesus waren gewesen, auch wenn alle dich verlassen, ich nicht. Die große Ironie ist doch, dass er dachte, besser zu sein als alle anderen und auf keinen Fall versagen würde. Aber er musste sich eingestehen, dass er schlechter war als alle anderen. Ja, Petrus war der Einzige, nicht nur bei dieser Sache, das tat er einige Male, er war der Einzige, der dummerweise rausposaunte, Jesus nicht zu verleugnen. Und am Ende tat er genau das, was er versprach, nie zu tun. Er überschätzte sich maßlos. Und in Johannes 13 kam es zu folgendem Wortwechsel zwischen Petrus und Jesus. Simon Petrus sagte zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, kannst du mir nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Mit anderen Worten sagte Jesus damals zu Petrus, ich weiß drei Dinge, die du nicht weißt. Erstens, du kannst mir jetzt nicht folgen. Zweitens, du liebst mich nicht so sehr, wie du solltest. Und drittens, du wirst mich heute Abend dreimal verleugnen. Ja, Jesus ist hier nicht und auch sonst nie oberflächlich. Er zielt auf das wahre, darunterliegende Problem und schaut sich die Wurzel des Übels an. Es geht hier nicht um Petrus' Verhalten, ob er nie wieder lügen würde oder ab sofort ein integres Leben führt. Es geht auch nicht darum, was Petrus über Jesus weiß, Petrus gibt ihm sogar eine theologisch einwandfreie Antwort, indem er sagt, Jesus, du bist allwissend, du weißt alle Dinge. Nein, Jesus zielt auf sein Herz. Biblisch gesprochen dem Sitz unseres Verstandes, unseres Willens und unserer Gefühle. Die Frage Jesu an ihn betrifft seine Liebe. Ja, liebst du mich? Er sagt, was empfindest du für mich, Petrus? Deine Gefühle, deine Zuneigung, sprich mit mir über dein Herz. Jesus geht zum Herzen, zum eigentlichen Ich, zum Zentrum des Menschen, zu seinen Motiven und Neigungen, zum tiefsten, innersten und wahrhaftigsten. Denn Christ zu sein bedeutet vor allem und in erster Linie, ein verändertes Herz zu haben. Ja, die Bibel spricht davon, dass das, was unser Herz am meisten liebt, das ist, was uns am wichtigsten und wertvollsten ist. Und Jesus zeigt Petrus, dass sein Fundament, das Fundament seines Lebens, das, was er am meisten liebte, was ihm am wichtigsten war und worauf er seine Identität baute, seine eigene Leistung und der Vergleich zu den anderen Jüngern war. Dass er sich emporhebt, dass er heraussticht und dass er besser ist. Jesus war nicht sein Fundament. Jesus öffnet die Wunde und geht der Sache auf den Grund. Und manchmal ist es so, da verbocken wir vielleicht einmal eine Sache. Okay, vielleicht haben wir dann nochmal eine gute Entschuldigung. Aber wenn wir dreimal die gleiche Sache machen, dann sieht es schlecht für dich und mich aus. Dann haben wir keine gute Entschuldigung. Ja, das zeigt dann unseren wahren Charakter. Und alle Evangelien berichten schonungslos von Petrus' Versagen. Jesus gab ihm sein Leben und Petrus verleugnete ihn. Petrus musste denken, dass Jesus ihm das nicht vergeben konnte. Hast du auch Dinge, wo du denkst, dass Jesus dir nicht vergeben kann? Dinge, die du bereust? Dinge, wo es dir schwerfällt, damit zu leben? Falls ja, dann weißt du ganz genau, wie Petrus sich gefühlt haben muss. Und ich denke, dass Gott zulässt, immer wieder zulässt, dass wir scheitern. Dass wir scheitern, damit wir erkennen, dass seine Gnade die Grundlage seiner Annahme ist und nicht unsere Leistung, nicht unsere Gerechtigkeit. Ja, Gottes Liebe und Gnade kann jede noch so verschmutzte, verworrene, verdorbene und verkorkste Vergangenheit bereinigen. Es gibt keine andere Religion, kein kaltes Universum und keine andere Weltanschauung, die dies tun kann. Jesus kommt zu Petrus und stellt ihn wieder her. Gott ist gnädig mit Petrus und disqualifiziert ihn nicht nach seinem Versagen. Es ist Jesus, der hier die Initiative ergreift. Jesus stellt Petrus, der zerbrochen und hoffnungslos war, wie der Herr. Es gibt eine traditionelle japanische Kunst namens Kintsugi. Ich habe euch auch ein sehr schönes Bild mitgebracht, bei der zerbrochene Keramik äußerst aufwendig repariert wird. Die Scherben werden so zusammengefügt, dass die Gefäße wertvoller sind als das Original. Warum? Wir sehen es alle, weil sie nun Gold enthält. Ja, im Unvollkommenen kommt Schönheit zum Ausdruck. Die Künstler suchen gezielt nach den Scherben. Und was ist, wenn die Scherben deines und meines Lebens, wie schmerzvoll sie auch sind, das Material sind, das Gott nicht einfach wegfegt, sondern das, wo er wohnt und daraus liebevoll etwas Neues, Gutes und Edles schafft? Was ist, wenn Gott so ist, wie diese japanischen Künstler? Es bedeutet nicht nur, dass er aus den Scherben unserer Vergangenheit etwas Gutes machen kann. Nein, es geht sogar noch weiter. Jesus ist mit dir in den Scherben deines Lebens. Während du versagt hast, während du verletzt wurdest. Jesus hat nicht tatenlos zugesehen, wie du zerbrichst. Er war da, als du zerbrochen bist und hat in dem Moment, wo das geschah, angefangen zu wirken. In den Zeiten des Zerbruchs hielt er dich. Er war bei dir, er war für dich. In den Zeiten des Zerbruchs stand er mit dir. Ja, wir sind nicht hilflos ausgeliefert. Und einige, die hier sitzen, wissen ganz genau, wovon ich rede. Die stehen jetzt gerade oder standen in einem Moment, wo ihr Leben wie eine Vase in 1000 Einzelteile zerbrochen ist. Und haben sich in diesem Moment gefragt, wer will das noch haben? Wer kann daraus noch etwas Schönes machen? Wer will mit mir noch etwas anfangen? Und entweder haben wir es selbst als kleine Kinder erlebt oder machen das mittlerweile bei unseren eigenen Kindern. Ein Kind tut sich weh, es kommt zu dir gerannt, die Welt ist zusammengebrochen und was machen wir? Komm, ich puste einmal drüber. Ich puste einmal. Und das hilft sehr, sehr oft. Pusten und dann wird weitergespielt, dann wird weiter gerannt und wieder hingefallen und wieder pusten. Und ich wünsche mir sehr oft, dass es immer noch funktionieren würde. Aber man würde älter, man würde erwachsen und man merkt, pusten hilft nicht. Es hilft nicht. Ich wünschte, es würde helfen, aber es hilft nicht. Es gibt halt Scherben, die wir nicht mehr schönreden können. Es gibt Verletzungen, die wir nicht weglächeln können. Es gibt Schuld, die für zu viel Schaden gesorgt hat, als dass wir es ignorieren können. Und dann kommt vielleicht der Gedanke in dir auf, ich wünschte, es würde jemanden geben, der es zum Guten wendet, der mich nicht wegen meiner Scherben wegstößt, der zu mir kommt und sowohl mit mir trauert, als auch die Macht hat, mich zu heilen. Und ich sage dir, es gibt ihn. Sein Name ist Jesus Christus. Du darfst ihn heute kennenlernen. Du darfst heute Ja zu ihm sagen. Du darfst heute erleben, wie Gott nicht nur physische Wunden, sondern auch hoffnungslose, zerbrochene, zerschlagene und versagende Herzen, Biografien und Menschen heilt. Dane Ortlund, ein Pastor und Autor von dem Buch Gütig und Sanft, das kann ich euch alle sehr ans Herz legen. Ich habe es leider zu Hause nicht mehr gefunden. Ich habe anscheinend zu viele Bücher. Hat Folgendes geschrieben in seinem Buch. Dass Gott reich an Barmherzigkeit ist, bedeutet, dass die Stellen deines Lebens, die für dich ganz besonders mit Scham und Bedauern behaftet sind, die Stellen sind, wo seine Gnade am liebsten wohnt. Es bedeutet, dass deine quälende Scham kein Problem für ihn ist, sondern genau das ist, was ihn zu dir zieht. Es bedeutet, dass wir an dem Tag, an dem wir vor ihm stehen, vor Erleichterung weinen werden, schockiert darüber, wie beschränkt unsere Sicht auf sein barmherziges Herz war. Ja, die Dinge, die dich am meisten vor dir selbst erschrecken, deren Erinnerungen dir die größte Reue auslöst, veranlassen ihn dazu, dich umso fester zu umarmen. So anders und so herrlich ist unser Gott. Meine verkorkste Vergangenheit, für die ich mich schäme, die mir schlaflose Nächte bereitet, die mich immer wieder traurig und ängstlich macht, liegt nicht außerhalb seiner wiederherstellenden und erneuernden Gnade. Als Kind Gottes darf ich ohne Angst vor meiner Vergangenheit leben. Und eigentlich geht es hier in unserem Text weniger um die Liebe von Petrus, sondern vielmehr um Gottes Liebe. Denn eine biblische Definition der Liebe beginnt immer bei Gott und niemals bei uns. Gott ist die ewige Liebe selbst. Es ist sein Charakter, der die Liebe definiert. Und weil er Liebe ist, handelt er mit Liebe gegenüber einer verlorenen Welt und unwürdigen Menschen, um sie von ihren Sünden zu erlösen und sie mit sich selbst zu versöhnen. Und als Antwort darauf sollen wir Gott lieben. Wir sollen Gott mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken und mit all unserer Kraft lieben. Aber das muss uns klar sein. Das Fundament der Nachfolge ist in erster Linie die Liebe Gottes zu uns. Unsere Liebe ist dann die Antwort auf seine Liebe. Ja, hier fragt Jesus Petrus und nicht andersherum. Und Gott verlangt nichts von uns, was er nicht selber getan hat und tut. Dass Jesus Petrus liebt, steht hier überhaupt nicht zur Debatte. Das hat Jesus für Petrus und für uns alle spätestens am Kreuz bewiesen. Die Basis, die Grundlage, das Fundament für die Nachfolge und das ganze Leben ist die Liebe Gottes zu uns Menschen, die uns annimmt und vergibt, selbst wenn wir versagt haben. Und Petrus erfährt diese Vergebung und Wiederherstellung nicht durch seine Taten, sondern durch die Gnade, die in Jesus Christus sichtbar wurde. Und der Wohnraum Gottes ist unsere Schwachheit, die er durch seine Anwesenheit veredelt. Und wenn wir möchten, dass Gottes überragende Kraft in unserem Leben sichtbar werden soll, dann brauchen wir ein Ja zu unserer Schwachheit. Der Weg dieser Welt ist ein Weg der Stärke. Und soziale Medien drängen uns dazu, heuchlerisch unsere Schokoladenseite zu zeigen und zu tun, als ob wir alles im Griff hätten. Der Weg zu wahrer geistlicher Kraft im Leben ist der demütige, vom Eingeständnis der eigenen Hilflosigkeit geprägte Weg, auf dem man sich seiner geistlichen, physischen, psychischen, intellektuellen, moralischen, persönlichen Schwachheit ganz bewusst ist. Ja, im Reich Gottes kommt derjenige am größten heraus, der sich am meisten erniedrigt. Das hat Petrus spätestens nach diesem Ereignis verstanden. Er schreibt später in einem seiner Briefe, im ersten Petrusbrief, Folgendes. Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und ich bin mir sicher, dass als Petrus diese Worte niederschrieb, vor allem an sich selbst gedacht hat. Und so kommen beide Dinge zusammen. Die gnädige, annehmende Liebe Gottes, und unsere Antwort bestehend aus Glauben, die sich in Liebe und Demut ausdrückt. Ja, das rührt die Masse zu einem tragfähigen Fundament der Nachfolge an. Aber in diesen drei Versen erkennen wir nicht nur das Fundament der Nachfolge, sondern auch zweitens die Auswirkungen der Nachfolge. Die Antworten von Jesus auf Petrus waren gewesen: Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Und wenn du nicht christlich sozialisiert bist, dann denkst du wahrscheinlich, dass Jesus Petrus hier irgendwie zum Viehzüchter oder Zoologen beauftragt. Aber du musst wissen, dass Jesus das Bild des Schafes bzw. des Lammes immer wieder in Bezug auf Menschen benutzt. Also Jesus beschreibt Menschen wie Schafe. Ist jetzt egal, ob ihr das gut findet oder nicht. Die Worte von Jesus verdeutlichen, dass die Liebe zu ihm immer konkrete Auswirkungen in Bezug auf den Umgang mit den Mitmenschen hat. Und in diesem Fall drückt sich die Liebe in der Fürsorge für Gottes Volk, seiner Herde aus. Also Nachfolger von Jesus, die hier als Lämmer und Schafe bezeichnet werden. Lämmer könnten die kleinen, jungen, Verletzlichen in der Gemeinde sein, die vielleicht am Anfang ihres Glaubenslebens stehen. Petrus soll sich sowohl um sie als auch um die Älteren kümmern. Gut, dass wir hier von 0 bis 95 alles da haben in der Gemeinde. Von Johannes 1 bis 12 dominieren zwei Begriffe. Wenn ihr das mal am Stück lesen wollt, dann werdet ihr immer wieder merken, es geht um Licht und Leben. Doch ab Kapitel 13 ändert sich der Ton. Jetzt spricht Jesus fast ununterbrochen über Liebe. Über 45 Mal. Er weiß, dass seine Zeit mit den Jüngern begrenzt ist und er möchte ihnen ganz entscheidende Dinge mit auf den Weg geben. Und einer dieser Dinge ist die Liebe Gottes zu ihnen. Und wenn jemand am Ende seines Lebens spricht, wählt er seine Worte meistens und hoffentlich mit Bedacht. Und gibt das weiter, was wirklich wichtig ist. Und genau das tut auch Jesus. Wenn wir uns die Abschiedsreden ab Kapitel 13 im Johannesevangelium anschauen, wo Jesus seinen Jüngern Anweisungen gibt, was sie tun sollen, dann merken wir sehr schnell, es geht so gut wie nie um moralische Gebote. Es geht ihm immer um Beziehung. Drei Beispiele, um einen Geschmack davon zu bekommen. Johannes 13, 34, liebt einander. Johannes 14, 11, glaubt mir. Johannes 15, 9, bleibt in meiner Liebe. Das heißt, es geht darum, dass wir in Jesus unser größtes Glück und unsere größte und tiefste Zufriedenheit finden. Dass wir ihn mehr begehren, schätzen und lieben als alles andere. Und deshalb glauben wir ihm. Deshalb vertrauen wir ihm. Deshalb bleiben wir in ihm. Und deshalb lieben wir einander. Wer Gott liebt, wird zwangsläufig auch andere lieben. Die Liebe zu anderen ist ein Ausfluss der Liebe Gottes zu dir. Und Petrus bekommt hier einen pastoralen Auftrag. Er soll weiden, er soll hüten, kümmern, begleiten, sorgen, pflegen, lehren, predigen, die Menschen mit Gottes Wort füttern. Und genau das passiert dann auch. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Petrus der Leiter der Gemeinde ist, der die Wahrheit des Evangeliums an Pfingsten, in der Öffentlichkeit und vor dem Hohen Rat unerschrocken predigt. Gott sendet ihn in Apostelgeschichte 10 zu einem Mann namens Cornelius und damit wird die Heidenmission eröffnet, also dass Nichtjuden erreicht werden. Durch Gottes Gnade und den Gehorsam von Petrus können viele von uns heute hier sitzen und sich Nachfolger von Jesus Christus nennen. Ja, die Nachfolge hat immer praktische Implikationen. Petrus wird seine Liebe unter Beweis stellen, indem er Gottes Volk liebt und mit seinem Wort ernährt. Und das bedeutet auf gar keinen Fall, dass jeder von uns ein Pastor werden sollte. Wir wollen nicht, dass Klaus, Matthias oder sonst wer arbeitslos wird. Allerdings ermutigen uns etliche Bibelstellen, Acht auf die Herde zu geben. Denn wir sind von Gott in eine geistliche Gemeinschaft seiner Gemeinde gerettet. Es gibt ein unscheinbares Wort, das in der Bibel immer wieder vorkommt. Dieses Wort lautet einander. Im Neuen Testament gibt es knapp 100 dieser Einanderstellen. Einander lieben, einander achten, vergeben, annehmen, ermutigen, ermahnen, trösten, tragen, einladen und so weiter. Das christliche Leben kann nicht nur individualistisch, privat oder heimlich gelebt werden. Christsein hat auch etwas damit zu tun, in eine feste, verbindliche Gemeinschaft gestellt zu werden. Wir können uns kein Christsein aussuchen, wo wir uns dazu entscheiden, unseren Nächsten nicht zu dienen oder nicht zu lieben, weil im Zentrum unseres Glaubens ein König steht, der kam, um zu lieben und zu dienen. Und dieser König begeistert uns so sehr, dass wir sagen, wir wollen nichts anderes, als für diesen Jesus zu leben. Aber nicht falsch verstehen. Jesus beauftragt Petrus hier nicht, weil er, wie wir in Deutschland, einen gewissen Fachkräftemangel hat. Ganz im Gegenteil, es gibt nichts, wo Gott auf uns Menschen angewiesen wäre. Ja, Jesus kam, um uns zu dienen. In Markus 10 heißt es von Jesus, wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen. Also Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Er kam, um ungerechte Menschen gerecht zu sprechen und sie so zu beschenken, dass diese Menschen sagen, ich will nichts anderes, als für diesen Jesus zu leben. Und dass Gott uns gerecht spricht, muss man sich so vorstellen, als ob man als Angeklagter vor Gericht steht und zu einem Bußgeld verurteilt wird, das man nie und nimmer aufbringen kann. Und dann kommt jemand, der das gesamte Bußgeld bezahlt hat. Die Erleichterung und Freude des Angeklagten lässt sich leicht nachempfinden. Ja, die Motivation für den Dienst für Jesus und seine Gemeinde ist keine tolle Begabung. Auf gar keinen Fall Geld, keine Anerkennung und keine Moralpredigt. Die wahre Motivation, das, was uns nachhaltig und langfristig antreiben wird, ist diesen Jesus, der meine Schuld bezahlt hat, mit seinen offenen Wunden zu sehen. Und genau das passierte bei Jesus. Ja, das erzeugt eine so große Dankbarkeit und Freude, dass ich bereit bin, zu lieben und zu dienen. Petrus sah seine ausgestreckten Arme, ausgestreckt für ihn, den größten Feigling, Versager, Verleugner und Verlierer. Das befähigte ihn schlussendlich, mit offenen Armen für andere zu leben und letztlich auch zu sterben. Was uns zum dritten Punkt führt. Drittens, das Ziel der Nachfolge. Ich lese noch einmal die Verse 18 und 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er ihm, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Vers 18 beginnt mit dem Ausspruch, oder besser gesagt mit der Schwurformel, wahrlich, wahrlich. Und Johannes benutzt es an 50 Stellen in seinem Evangelium, um Jesu Worte einzuleiten. Dieses wahrlich, wahrlich verdeutlicht und bekräftigt, dass das, was folgt, von absoluter Gewissheit und Bedeutung ist. Und Hände ausstrecken war in der damaligen Zeit eine Möglichkeit, die Vorstellung der Kreuzigung zu vermitteln. Jesus gibt Petrus eine Vorausschau seiner Zukunft und außerbiblische Quellen zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert bezeugen den Märtyrertod von Petrus in Rom. Origenes, ein Kirchenvater aus dem 3. Jahrhundert, berichtet sogar, dass Petrus kopfüber gekreuzigt wurde. Ja, Jesus sagt Petrus, dass er eines Tages den Mut haben wird, für ihn zu sterben. Er sagt ihm, was seine Bestimmung ist, nämlich dem Beispiel Christi zu folgen, indem er sich im Dienst für das Volk aufopfert und dass der selbstverschenkende Lebensstil in seinem eigenen Märtyrertod gipfeln wird. Und das klingt irgendwie alles erstmal wie eine schlechte Nachricht, oder? Wer hört schon gerne, wie er stirbt? Und dann noch auf so schreckliche Art und Weise. Aber eigentlich, es ist eine gute Nachricht. Er sagt Petrus, dass er eines Tages den Mut haben wird, seine Versprechen aus Markus 14, Jesus nicht zu verleugnen, und aus Johannes 13, sein Leben für Jesus zu lassen, einlösen würde. Selbst wenn die Menschen seine Hände ausstrecken und ihn ans Kreuz nageln, würde Petrus Jesus nicht verleugnen. Und die Metapher für dieses Sterben am Kreuz ist irgendwie ein seltsames Bild. Der Vergleich des Ausstreckens der Hände erinnert mich an ein kleines Kind, das seinen Eltern mit Gewissheit und Vertrauen die Hände entgegenstreckt, wenn es Hilfe braucht oder hochgenommen werden möchte. Ich kenne das von meinem Sohn, der ist mittlerweile ein Profi darin, seine Arme in den Himmel zu strecken und Ayuda zu rufen, das bedeutet Hilfe auf Spanisch. Und wenn es sein muss und wir ihn nicht hören, dann ruft er auch mal gerne 5 Minuten am Stück Ayuda, 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 bis wir kommen und ihn hochheben. Jesus sagt hier, als du jung und klein warst, Petrus, bist du deinen eigenen Weg gegangen. Du hast gemacht, was du wolltest. Aber ab sofort wirst du deine Hände zu mir wie ein Kind ausbreiten, so wirst du auch sterben. Und diese Haltung mir gegenüber wird dir die Kraft geben, die du benötigst. Ein Bild von kindlicher Abhängigkeit, Intimität und Vertrauens. Zuvor dachte Petrus, seine Stärke käme daher, dass er ein Mann war, der sich als stärker, besser und schneller erwies. Aber Jesus sagte zu ihm, dass seine Stärke daher kommt, dass er sich zu ihm wie ein Kind zu einem liebenden Elternteil verhält. Und die Frage ist, wie hat Jesus einen Petrus, der so ängstlich war, dass er Jesus an einem Abend 3-mal verleugnete, in einen verwandelt, der die Kreuzigung ertragen würde? Durch 10 praktische Tipps für den Alltag? Durch einen Klaps auf den Hintern? Eine Moralpredigt oder vielleicht eine Motivationsansprache? Ich glaube nicht. Es geschah durch eine Erfahrung bzw. Begegnung, mit der aus dem Himmel gekommenen, fleischgewordenen Gnade und Liebe namens Jesus Christus. Denn zwischen dem dreimaligen Nein und dem dreimaligen Ja von Petrus ist etwas Entscheidendes geschehen. Petrus sah, wie Jesus für ihn ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist und wieder aufgestanden ist. Und die Misserfolge von Petrus brachten ihn näher an Jesus heran, als es seine Erfolge jemals hätten tun können. Denn als Petrus seine Hände in seiner eigenen Kraft ausstreckte, sagte er: seht Herr, wie stark ich bin. Und was passierte? Er verleugnete Jesus. Aber wenn er seine Hände im Vertrauen zu Jesus ausstreckt, wie ein Kind seine Hände nach seinen Eltern ausstreckt, hat er die Kraft, sogar die Kreuzigung zu ertragen. Ja, Jesus nachzufolgen bedeutet, immer wieder im Vertrauen auf Jesus aufopferungsvoll zu leben und Tag für Tag ein Stück weit zu sterben. Es bedeutet, damit aufzuhören, seine Identität auf seine eigenen Errungenschaften, Erfolge und Fähigkeiten zu bauen. Und ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr eine Gemeinschaft werden, die ihre Hände im kindlichen Vertrauen zu Jesus ausstreckt. Nachfolge bedeutet zu lernen, um Führung und Hilfe bittend seine Hände auszustrecken, sich gürten und zu unerwarteten Zielen bringen zu lassen. Es bedeutet, auf Schritt und Tritt unserem Herrn Jesus zu folgen, der bestimmt, wo ich meine Schritte hinsetze. Zu folgen, auch wenn es sinnlos scheint, zu folgen, auch wenn die Welt uns auslacht, der Weg sich als unsicher und uneben anfühlt. Augustinus, ein Kirchenvater aus dem 4. und 5. Jahrhundert, sagte passend: besser auf dem rechten Weg hinken, als festen Schrittes abseits wandeln. Ich fasse zusammen und komme zum Schluss. Das Fundament der Nachfolge beruht darin, dass Gottes unverdiente Liebe zu uns größer ist als jede andere Macht, einschließlich unserer Vergangenheit, unserer Schuld, unserer Scham und des Todes selbst. Die Auswirkungen sind die Liebe zu unseren Mitmenschen und das Ziel ist immer weniger auf seine eigene Kompetenz und immer mehr auf Gott zu vertrauen. Ja, alles dreht sich um den, der sein Leben für uns gab, damit wir das wahre, neue und ewige Leben erhalten. Der entscheidende Faktor in der Beziehung zu Gott, unserem Vater, ist nicht meine Vergangenheit, sondern die Vergangenheit Jesu. Nicht meine Leistung, sondern die Leistung Jesu. Jesus Christus kam in unsere Welt, um unser Stellvertreter, unsere Sicherheit und unser Vermittler zu sein. Dort am Kreuz ist Jesus alleine, ausgestoßen, verleugnet und verraten. Dort schreit er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gab keinen anderen Moment in der Weltgeschichte, wo die Dunkelheit so finster war wie auf Golgatha. Aber in diesem Moment hat Gott es für uns zum Guten gewendet. Er hat Rettung für verlorene Sünder mit kaputten Biografien gebracht. Petrus' Geschichte ist letztlich ein Beispiel für die restliche Menschheit. Gott kann sündige Menschen lieben, weil Jesus den Platz mit ihnen getauscht hat, weil er für sie starb und die Strafe bezahlte, die wir alle verdient hätten. Er ließ sich in das tiefste Loch der Finsternis, der Gottverlassenheit, der Qual und Verzweiflung werfen, damit wir Gottes Liebe, Vergebung und inneren Frieden bekommen können. Und so erinnert uns diese Geschichte, dass unser Vertrauen nicht in uns selbst liegen sollte, sondern in dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Nachfolge bedeutet, sein Leben lang diesen Prozess zu gehen und zu verstehen, dass wir uns Gottes Liebe nicht verdienen können, so sehr wir uns anstrengen. Die christliche Nachfolge mündet bei Gott selbst, den wir für alle Ewigkeit preisen, genießen und ehren werden. Und Jesus stellt auch dir heute Morgen die alles entscheidende Frage: Hast du erkannt, wie sehr Gott dich liebt? Und falls ja, dann folge ihm nach. Und wenn du diese Frage für dich noch nie beantwortet hast, dann nutze den heutigen Tag. Kannst du auf deinem Platz tun, später zu Hause. Oder du lässt gleich für dich beten. Und wenn du diese Frage bereits mit Ja beantwortet hast, aber merkst, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die den Platz von Gott in deinem Herzen eingenommen haben, dann kehr um. Mach deine Entscheidung heute für Jesus wieder neu fest. Egal, ob du jetzt zu einer der beiden Gruppen gehörst oder ein anderes Anliegen hast, es gibt jetzt während des Lobpreises die Möglichkeit, für dich beten zu lassen, wenn irgendwas Wichtiges jetzt ansteht oder jetzt in der Woche was passiert ist, lass gerne für dich beten. Da stehen einige Leute, die dich gerne segnen. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort, das uns ermutigt, das uns tröstet, das uns überführt, das uns stärkt. Und das uns so oft zeigt, wie wir wirklich sind. Und ich erkenne mich so unfassbar oft wieder in Petrus. Ich möchte besser sein. Ich möchte meine Rettung durch Leistung, durch Werke verdienen. Und ich bin so vergesslich. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du immer wieder uns zurückführst. Zurückführst zu deiner Liebe. Dass wir staunen, dass wir erkennen, dass wir jubeln, wie sehr du uns liebst. Dass das die Grundlage deiner Annahme ist. Dass du für uns gestorben bist, den Platz mit uns getauscht hast. Und dass wir auf eine Welt zusteuern, wo in uns und um uns herum alles neu gemacht wird und wieder hergestellt wird. Herr Jesus, ich freue mich auf den Tag, wo du wiederkommst, wo es kein Leid mehr geben wird, kein Geschrei, keine Qualen, keine Sünden. Danke, dass wir als deine Kinder mit dieser Gewissheit, mit dieser lebendigen Hoffnung leben dürfen. Danke, dass du uns nicht verstößt, dass du uns nicht disqualifizierst. Danke, dass du uns fest in deinen Armen hältst, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Wir sind deine Schafe. Wir sind oft dumm. Wir sind oft flüchtig. Wir stinken. Und du kommst, hebst uns auf und bringst uns sicher nach Hause. Du bringst uns sicher nach Hause. Wir danken dir, Herr. Wir lieben dich, wir preisen dich, wir ehren dich für den, der du bist und für das, was du für uns getan hast. Amen.